Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Na, ärgern Sie sich schon, dass Sie diesen Podcast eingeschaltet haben?
Hallo!
Zündholz ist nun im Land des
Käses.
Käses, genau. Ich habe es gerade überlegt, was könnte man mit Holz und Niederlande verbinden, aber...
Mit Holz? Ja klar, die Holzpantoffel.
Ja, stimmt, ja genau. Und ich habe erst schon wieder darüber nachgedacht, dass sie bald alle ihre Häuser auf Holzstielen packen müssen, weil es ja mit dem Meeresspiegel dann steigt.
Weil wir müssen Holland fluten, ne? Wie Angela Merkel angeblich immer sagt.
Ja, genau. Ja, also wir melden uns tatsächlich aus Amsterdam. Frau Müller wollte im Vorfeld jetzt hier auch was singen.
Ja.
Haben wir uns dann aber gegen entschieden. Na,
er hat sich dagegen entschieden.
Ja,
Traum von Amsterdam hätte ich sonst gesungen. Also wir sind beruflich hier. Es ist gar kein Traum
in
dem Sinne. Es ist Realität.
Traum, aber,
ja.
Aber ich fand es bemerkenswert gerade. Du hast ja, wir waren ja gerade kurz was essen auch und da gab es dazu einen Nachtischkuchen.
Ja, sehr
und
leckerer
du hast
Kuchen.
Sämtlichen Kuchen aufgegessen. Das war für mich war es quasi ein Säureanschlag.
Oh Gott.
Auf meine Funde.
Für mich war es eine Genugtuung für meine Geschmacksnerven. Das war sehr leckerer Kuchen.
Ja.
Oh mein Gott.
Ja, ich sage ja deshalb Säureanschlag, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, also als ich das heute, oder ich glaube gestern war es, gelesen habe, dass Luke Mockridge, ja, dieser Comedian, der ja doch irgendwie, ich sag mal, die letzten Jahre etwas unlauter von sich hat reden machen lassen. Also der hat ja doch jetzt tatsächlich gesagt, dass das, was da über ihn gefahren sei, beziehungsweise was er da also erlebt hat, das sei ein Säureanschlag auf seine Karriere gewesen.
Ja, oh mein Gott. Ja, Luke Mockridge, wir wollen jetzt überhaupt keine Meinung zu dieser Debatte in der Vergangenheit loslassen. Also, weil ich die Debatte auch total unappetitlich damals schon fand, ehrlich gesagt.
Also, meine Meinung zu der Debatte übrigens, aber ich sag's
nicht. Die Debatte, aber nicht, dass ich eine Seite beziehe. Die Debatte selbst fand ich furchtbar. Bevor wir da irgendwas sagen und man sagt dann wieder, ja, habt ihr euch beide Seiten angehört? Leider dachte sich ja genau das auch der Stern und dachte sich, wir wollen diese Seite doch wirklich hören. Aber auch nur eine, ne? Nur die von Luke Mockridge,
genau.
Jetzt im Nachgang. Und ich denke mir halt auch, wenn sowas passiert ist, dann mach meinetwegen deine Karriere weiter. Wir sehen ja in Deutschland immer wieder, dass es wunderbar funktioniert. Ne? Rammstein-Konzerte übrigens ja alle ausverkauft jetzt auch wieder.
Klar.
Aber mach es weiter, aber nutze es doch nicht auch noch als PR-Auftakt für deine neue Tour.
Ja.
Denn das benutzt er ja gerade, um Tickets zu verkaufen.
Ja, ich fand es vor allen Dingen so in dieses Interview, weil er zeigt im Prinzip, er hat nichts gelernt.
Nein,
nichts
er ist das
verstanden.
Opfer.
Er ist das Opfer. Deshalb allein dieser wirklich unsägliche Vergleich mit dem Säureanschlag, muss man ja dazu wissen, der sogenannte Säureanschlag war ja damals, so war die Diskussion, er soll eine Frau quasi gegen ihren Willen dann auch zu sexuellen Handlungen und so weiter
gezwungen haben. Genau.
Und jetzt sagt er quasi, dass das, was dann an Medienschlammschlacht passiert ist, für ihn ein Säureanschlag war auf sein Image. Und Säureanschläge sind in der Regel eher Männer gegen Frauen. Ja?
Genau.
Oftmals sind Frauen die Opfer, die dann entsprechend ein Leben lang entstellt sind nach diesem Säureangriff. Und er geht wieder munter auf Tour. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so viel schiefe PR habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe mich auch im Stillen gefragt, hat er überhaupt PR-Berater? Aber naja.
Vielleicht ein Mann.
Ja.
Naja, jedenfalls hat er ja im gleichen Interview auch noch gesagt, dass das in seiner Generation halt eben so wäre, dass man sich dann High Five gibt, wenn man halt wieder irgendeine neue Frau abgeschleppt hat. Was ist das erstens für eine lahme Ausrede dafür, dass man nicht erwachsen wird? Und zweitens, der ist meine Generation.
Ja, es tut mir leid.
Ich kenne da sehr viele Männer, die nicht so geraten sind.
Oh ja, gut, weiß
also,
man nicht, ne?
Ja, vielleicht sind die heimlich alle anders.
Vielleicht machen alle heimlich High Five.
Ja, und die haben es mir noch nicht gesagt.
Ja.
Nein,
aber... Vielleicht hast du auch ab und zu mal High Five. Also ein Grund für High Five.
Ja, ach so, ich war... Oh, boah, Alter. Der hat kurz gedauert.
Ja, macht er nicht.
Ach, ja, okay. Mal sehen, ob wir das drin lassen. Nein, aber... Das hat überhaupt nichts mit Generationen zu tun, sondern mit dieser überhöhten toxischen Männlichkeit, wie wir heutzutage sagen, aber mit diesem dämlichen, haha, ich habe die alte flachgelegt, bla bla. Das hat doch auch deine Generation gemacht und die Boomer kennen das. Das ist nichts.
Nein,
das machen nur,
das machen nur
die Millennials.
Genau. Die also, alle mit dem goldenen Löffel geboren sind und sich umsonst nichts anderes Gedanken machen.
Ja, vor allem geht es ja in dem Fall um seine damalige Freundin. Also da geht es nicht darum, wieder wen abgeschleppt zu haben. Und ich glaube, in dem Schlafzimmer war auch gerade niemand außer ihm und seiner Freundin anwesend.
Es ist in der Tat so oder so mal wieder ein PR-GAU. Und ja, vielleicht nutzt du das auch, aber es zeigt für mich, und das habe ich dir auch neulich irgendwann schon mal gesagt, für mich ist das wieder so ein Mosaikstein nach Rammstein, nach Mockridge, nach auch Aiwanger, was ein ganz anderer Fall ist. Aber für mich sind das alles so kleine Mosaiksteine, die zeigen, dass wir echt in eine neue Phase unserer politischen oder unserer Debattenkultur kommen. Männer sind plötzlich wieder sehr toxisch männlich, Frauen eigentlich am besten zurück an den Herd. Da kommen wir übrigens gleich auch noch zu im Laufe des Podcasts.
Oh Gott, ja, das stimmt. Frauen, ja, ich sag nur Herdprämie. Ja, aber spannend finde ich ja auch, bei Männern sagt man halt immer, man darf doch auch mal Fehler machen.
Ja, genau. Allzu wild und so. Ne?
Ja.
Ja, mal sehen, wie viele Fehler wir jetzt in diesem Podcast machen. Wir steigen mal in die Kategorien ein.
Strohfeuer.
Wie gesagt, sind wir hier in Amsterdam, aber eben zum Arbeiten, denn der Herr Raschke müsste mal dringend mal wieder mehr leisten in unserer Agentur.
Leistung und Fleiß, das ist das, was momentan ja rauf und runter gebetet wird, Deutschland arbeitet zu wenig.
Ja, ich bin auch übrigens für die 7-Tage-Woche.
Ja, ich bin für die 8-Tage-Woche am Leben. Also wirklich arbeiten bis der...
Können wir den Kalender nicht erweitern?
Genau. Ja, eben. Deshalb arbeiten bis die Schwarte kracht. Das ist ja tatsächlich so das Narrativ, was jetzt wieder aus der rechten Ecke Deutschlands kommt. Alle sind angeblich faul, alle sind auch angeblich nicht Leistungsträger. Die, die dann Leistungsträger sind, der Mittelstand und so weiter, die sind natürlich heilig gesprochen hiermit. Aber die Jugend, die versteht ja sowieso nicht zu arbeiten und so weiter und so fort.
Ja, also ich muss kurz einspringen, das ist ja nicht nur die rechte Seite. Der Herr Habeck, unser Wirtschaftsminister, hat es auch gesagt, wir können nicht weniger arbeiten, sondern müssen mehr arbeiten. Und das ist für mich eine ganz komische Debatte, wo jetzt immer gesagt wird, wie du schon sagst, die Jugend will nicht arbeiten. Die wollen ja alle nur noch Work-Life-Balance, als würden hier nicht die ganzen Alten in Altersteilzeit gehen.
Ja, ich finde das so bemerkenswert, weil wenn man sich mal anguckt, wie viele Überstunden in Deutschland gemacht werden, die Linke hat das mal im Bundestag erfragt und da kam dann als Antwort, das ist eine Menge, dafür könntest du 800.000 Menschen zusätzlich in Deutschland einstellen.
Ja.
So viele Überstunden werden pro Jahr gemacht. Dann kommt es natürlich auch noch darauf an, in welchem Bereich bist du eigentlich.
Genau.
Ja, also ich meine, du kannst gewisse Jobs einfach nicht mit noch mehr und noch mehr und noch mehr Überstunden machen, beziehungsweise du bist einfach auch als demografisch gebeuteltes Land natürlich auch irgendwann an einem Punkt, wo du auch einfach keine Arbeitskräfte mehr findest.
Genau das ist ja der Punkt, der mich sowas von, Entschuldigung, ankotzt. Da habe ich ja auch auf LinkedIn mich schon mit sehr vielen Leuten mal wieder angelegt. Ne? Man kennt es. Genau diese Pauschalisierung einfach. Es ist so krass, dass wir das über alle Branchen wieder mal auskippen und dass jeder wieder eine Meinung hat zu allen Jobs. Weil man jeder hat ja, ich bekenne ja jeden einzelnen Job hier in Deutschland und die Arbeitsbedingungen. Und wenn wir jetzt über 4-Tage-Woche speziell reden, leuchtet mir ein, wenn so ein Fließband einen Tag weniger läuft, dass da wahrscheinlich einen Tag weniger produziert wird. Das ist aber längst nicht in jedem Job so.
Und du kannst es über Schichten regeln, dass es trotzdem läuft, weil du es dann einfach mit versetzten Schichten
machst. Ja, oder du guckst halt, wenn es nicht eine 4-Tage-Woche ist, kann ich irgendein anderes Rädchen drehen, um den Job angenehmer zu machen. Aber jetzt zum Beispiel in unserem Beruf, also nicht, ich will keine 4-Tage-Woche, weil ich mache das irgendwie total gerne so. Aber wir beide wissen doch sehr gut, dass es Leute gibt, die in 3 Tagen so viel schaffen wie andere in 5. Oder ein Monat.
Und man muss ja ganz speziell auch sagen, die Tagewoche, also die 4-Tage-Woche ist ja jetzt ja auch in dem Sinne keine Grundlösung für alle Probleme.
Ja.
Sie ist ein Tool unter vielen. Ich persönlich kam jetzt ja vor allen Dingen auf das Thema Leistung, weil ich tatsächlich auch auf LinkedIn eine Erfahrung der dritten Art gemacht habe. Ich habe mich tatsächlich mit dem Verlagschef der Zeit angelegt, denn er hat tatsächlich, und ich dachte erst, das sei irgendwie ein April-Scherz, er hat tatsächlich dann am 1. April gepostet ein Foto von Franz Josef Strauß, der dann irgendwie sowas so sinngemäß sagte wie Reichtum entsteht nicht durch Umverteilung, sondern eben durch Fleiß und Leistung. Und dann hat der Rainer Esser, der da Verlagschef ist, dann das auch so ein bisschen umgedeutet und hat das mit Wohlstand dann beschrieben. Also Wohlstand, also er hat das erstmal kritisch die Person gewürdigt nochmal, also gewürdigt in Anführungszeichen, dass er gesagt hat, der hat schon Skandale am Hals, der Franz Josef Strauß.
Ja, aber man darf ja mal Fehler machen.
Genau, man darf ja Fehler machen, aber im Prinzip könnte er nicht recht haben, wenn wir sagen, und das war dann so sinngemäß, wenn Wohlstand eben durch Fleiß und Leistung und nicht durch weniger Arbeit entsteht.
Ja.
Und da habe ich auch noch so, also ich habe ihn direkt drunter kommentiert, da hat er sich auch irgendwann gemeldet im Rahmen der Kommentare, und dann habe ich am nächsten Tag nochmal einen eigenen Beitrag dazu gemacht, da hat er dann auch drunter geschrieben, angeblich hätte ich ihn falsch wahrgenommen. Er ist aber komplett nicht mehr darauf eingegangen, dass er eben ausgerechnet Franz Josef Strauß erwähnt hat, der nun wirklich, ich sag mal, alles ist nur kein fleißiger Leistungsträger, sondern er war an vielen, vielen Stellen einfach nur ein gerissener Hund, Ja, also gut. Gier und Größenwahn. Diese beiden Worte beschreiben doch Franz Josef Strauß.
Aber das ist ja auch meistens so, wenn jemand sagt, es geht nicht durch Umverteilung, heißt das einfach, ich will nicht abgeben.
Genau.
So.
Genau.
Das ist ja sowas, ich hatte ja da auch irgendwie kommentiert und meinte, so eine sehr hochherrschaftliche Ansicht. Ne?
Genau.
Ich hatte das dann verglichen mit, ach, das Volk hat Hunger, aber kein Brot, dann gibt ihm noch Kuchen.
Ja, ja, genau. Es hatte auf jeden Fall etwas sehr Verstörendes. Also ich sag mal so, ich finde diese Zeitung auch wirklich toll, weil sie ja wirklich sehr differenziert Dinge bringt. Ja. Sie hat auch zum Beispiel ein Streitressort, da gibt es dann auch wirklich Pro, Contra und so. Das hat mich wirklich jetzt erschrocken, dass ausgerechnet der Head of, also der ganz oben, plötzlich solche undifferenzierten Dinge dann von sich gibt. Und
bei dir noch heftig kommentiert hatte doch.
Genau, also mir dann auch eine Schlammschlacht unterstellen wollte und so weiter und so fort, wo ich auch so im Stillen denke, hey, ich habe einfach mal eine Gegenrede gehalten.
Und ihr habt doch das Ressort Streit.
Eben, ihr habt das Ressort Streit, also das müsstet ihr doch kennen. Und ich meine, da gab es ja zum Glück auch einige, die dann schrieben, er hatte mir dann vorgeworfen, ich wäre aggressiv und persönlich geworden. Ne? Und da haben dann einige geschrieben, also persönlich sind sie von sich geworden, weil er schrieb dann nämlich ja in seiner Biografie hätte er entsprechend
gearbeitet
für sein Studium und auch Stipendien gehabt. Dann konnte ich antworten, ich habe nur gearbeitet, ich hatte nur mein Stipendium neben meinem Studium.
Weil du nicht fleißig genug warst.
Weil ich nicht fleißig genug war, genau. Aber ich finde diese Debatte so schräg, weil ich wollte ihm einfach nur versinnbildlichen oder auch sagen, dass es eben nicht um Fleiß und um Leistung in dieser Gesellschaft unbedingt geht, sondern es geht an vielen Stellen auch erstmal um Privilegien, denen wir uns bewusst sein müssen. Da kannst du noch so fleißig sein, wenn du, ich sag's mal ganz platt, schwarz bist und eine Wohnung suchen möchtest.
Ja?
Da kannst du noch so viele Gehaltszettel vorlegen und sagen, hier, gucken Sie mal. Du hast einfach schon mal das erste Problem. Dann, wenn du Mann bist oder Frau, hast du schon ganz andere Ausgangssituationen.
Ja, aber damit hast du ihm ja auch schon gesagt, ach, Sie sagen, Sie haben neben dem Studium gearbeitet. Sie hatten aber auch irgendwie eine Starthilfe. Und damit hast du natürlich seinen Anteil geringer gewertschätzt in seinen Augen. Aber ich fände es jetzt total toll, wenn ich jetzt hier so ein ganz altes Drehscheibentelefon neben mir hätte und so Radiosendung quasi. Und dann sage ich, liebe Zündholz-Zuhörer, ruft doch mal an und sagt uns, wie ihr Leistung definiert. Was ist das für euch?
Ja.
Ich finde, genau das ist das, was wir in Deutschland mal neu diskutieren müssen. Was ist denn Leistung?
Genau.
Ist Leistung gleich Arbeitszeit?
Ja.
Weil ich habe auch schon in Unternehmen gearbeitet und ich weiß, das ist es nicht. Ich habe da sehr viele Leute sehr lange immer am Schreibtisch sitzen sehen und dachte, was ist da jetzt passiert den ganzen Tag?
Genau. Das habe ich mir auch geschrieben, also in dem Kommentar unter seinem Beitrag und dann in meinem etwas längeren Beitrag, dass man eben mal den Leistungsbegriff neu definieren muss, dass man auch mal Wohlstand noch mal neu definieren muss. Wir kommen mal aus so einer argumentativen Zeit irgendwie, ich sag mal so gefühlt zu der 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, wo man das halt tatsächlich anders beschreiben konnte. Und jetzt ist halt Wohlstand eben nicht mehr das, was es vor 20, 30 Jahren war, weil wir feststellen, das, was wir vor 20, 30 Jahren Wohlstand hatten, war auch in vielerlei Hinsicht Ausbeutung.
Ja, und genau, und ich finde, wir kommen halt immer so schnell in Deutschland in eine Neiddebatte. Okay. Also ich kommentiere dann irgendwo, ja, aber zum Beispiel bei kreativen Berufen ist es total gut, wenn du die Leute auch mal ausruhen und abschalten lässt und die dann halt wiederholst. Also warum sollen die nicht eine 4-Tage-Woche machen? Und dann kommt jemand, ja, aber was ist denn mit der Pflege?
Ja,
und ich denke so, ja, ey, erstens, ich habe jetzt gerade über diese Berufe geredet. Wir können uns gerne als nächstes die Pflege angucken. Davon abgesehen, dass ich Krankenhäuser kenne, die eine 4-Tage-Woche haben.
Ja,
also,
ich sage ja, es ist eine Schichtarbeitsfrage, wie man es managt, wie man es regelt.
Ja.
Insgesamt sollten wir dringend über solche Sachen diskutieren, weil wir werden älter. Die Care-Arbeit muss einfach einen höheren Stellenwert kriegen.
Ja.
Und das heißt auch, das ist nämlich auch Leistung. Und zwar Leistung für diese Gesellschaft, damit die Gesellschaft am Kacken bleibt, auf Deutsch gesagt.
Genau. Und das ist eine schöne Überleitung. Kommen wir doch mal jetzt zu der Wertschätzung für die Care-Arbeit zur Herdprämie.
Doch bevor wir zur Herdprämie kommen, noch ein Wort zu Rainer Esser.
Klaviermusik unter
ihm? Nee, Klaviermusik musste ich sein. Nein, ich will einfach sagen, also eine Schlammschlacht davon war nie die Rede, beziehungsweise das wollte ich so nicht. Ich finde es nur traurig, dass Sie, Herr Esser, da so reagiert haben, dass Sie überhaupt auch gar nicht mehr zugänglich waren für irgendetwas. Mir hat man geraten, es gab tatsächlich ein, zwei Menschen, die haben gesagt, Mensch, dann schreibt ihn doch mal privat oder trefft euch doch mal. Und so, der wird ja keine, also er hat ja auch dann geschrieben, er hat gar keine Zeit für mich, der ihn ja bewusst falsch versteht. Wie gesagt, das ist alles ein großes Missverständnis. Ich weiß aber auch offen gesagt nicht, wie ich da reagieren soll oder wie man da irgendwie agieren soll, weil ich bin nach wie vor Zeitleser, ich werde auch das Abo behalten. Ich bin da etwas enttäuscht.
Brandgefährlich.
Kommen wir zu einem Männerthema.
Mmh.
Herdprämie.
Ja, ist nicht mein Thema, ne?
Reden wir über die AfD von Österreich.
Ja. Die FPÖ, das sind ja wirklich, also ich sag mal, was in Österreich gerade so stattfindet, das kann man so im Labor quasi so sehen. Das ist das, was eigentlich die AfD ja hier auch vorhat. Also vom Weltbild her sind AfD und FPÖ quasi Geschwister. Hm. Ja. Und
nicht zu sagen Lover.
Ja, aber es ist halt viel, viel krasser. Die FPÖ war ja schon diverse Male in der Regierung mit. Also sprich, das wäre jetzt so, als hätten wir die AfD schon öfter in der Regierung gehabt. Die FPÖ ist ja auch über diese Ibiza-Affäre gestolpert hoch.
Aber Männer dürfen Fehler machen.
Genau, Männer dürfen Fehler machen. Und jetzt schwingt sich quasi die FPÖ auf. Also dieser Herbert Kickl, der jetzt quasi Bundeskanzler werden will, beziehungsweise in seinen Reihen nennt sich das dann Volkskanzler. Er wird jetzt immer radikaler. Das schreiben jetzt auch diverse Medien. Also er hat jetzt quasi keine Scham mehr. Also Immigration findet er super und so weiter. Und er hat sogar eine Chance, jetzt vielleicht sogar Kanzler zu werden, dann demnächst da. Und will unter anderem die Hartprämie einführen.
Naja, nee, will allgemein ganz tolle Sachen für Frauen wieder einführen. Also ich hatte auf Instagram so einen ganz tollen Beitrag gefunden mit, was die FPÖ für die Frauen bedeutet. Liebe Zündholz-HörerInnen. Gleicher Lohn für Frauen und Männer soll nicht verpflichtend sein. Warum auch? Also ich meine, ich mache gerne das Gleiche wie der Herr Raschke, nur um dann am Ende so ein bisschen Herdprämie zu bekommen. Ja, Frauen sollen wieder mehr zu Hause bleiben und genau dafür gibt es die Herdprämie, da kommen wir gleich dann genauer zu. Kürzere Arbeitszeiten sollen nicht möglich sein. Also sind wir jetzt wieder beim Thema 4-Tage-Woche und was ist eigentlich Leistung, ne? Und eben auch das Problem, dass man die Kinder vielleicht von der Kita abholen muss. Außer man kriegt die Herdprämie, dann sind die Kinder schon zu Hause. Weniger Geld für Gewaltschutzeinrichtungen, das kennen wir auch hier aus Deutschland, ne, wenn jetzt zum Beispiel die Frauenhäuser schließen müssen, weil sie nicht gut finanziert sind, und Zugang zu Abtreibungen erschweren. Kann man jetzt auch sagen, ja, alles nichts Neues. Ja, aber das ist immer noch nicht gut. Ne?
Das ist immer noch nicht gut. Vor allen Dingen ist es eine Rolle rückwärts in wirklich, wie viele Jahrzehnte müssen wir da zurückdenken, wo quasi Frauen solche Rollen hatten, wie sie da beschrieben werden. Und da verstehe ich euch Frauen offen gesagt
nicht. Entschuldigung.
Und jetzt kommt, nee, wirklich. Es gibt ja wirklich Frauen, die die AfD wählen.
Ja.
Warum?
Ich glaube, das hat halt ganz viel mit Identitätsbildung zu tun. Es gibt ja auch viele konservative Frauen, ne? Und du hast da vielleicht auch Angst, dass eben diese Rolle der Mutter, die dir vielleicht total gut gefällt, diese traditionelle Rolle, dass dir die weggenommen wird. Weil dir ja auch was von Wokeness erzählt wird und bla bla bla. Und dass du dann vielleicht als Frau nichts mehr wert bist, wenn du nicht super emanzipiert bist. Also die Gefahr sehe ich ja auch. Auch mit allen Aussagen, die ich immer täglich so tätige, dass ich da vielleicht andere Frauen mit abwerte, obwohl ich das gar nicht möchte eigentlich. Ne? Weil ich persönlich einfach nur denke, jeder soll machen, was er will. Ich werde halt nur biestig, wenn man mir sagt, was ich tun soll.
Ja, das so. Stimmt. Ja, das ist natürlich in der Tat so. Also viele Frauen, die ja vielleicht auch sehr aggressiv nach außen auftreten mit ihrer Art des selbstbestimmten oder freien Lebens. Das ist natürlich für viele vielleicht wirklich auch so, was will die mir denn jetzt indirekt sagen?
Genau.
Und dann sind die vielleicht in so einer Abwehrreaktion und wollen erst recht zurück an den Herd.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein paar, also ne, wegen falsch verstandener Feminismus, ein paar Frauen gibt, die ja dann auch immer sagen, willst du nicht mal unabhängig sein?
Mhm.
Und ja, grundsätzlich sollten, also es ist sehr klug, irgendwie unabhängig zu sein, weil falls mal was passiert oder so, ne?
Ja, klar.
Thema Rente allein schon.
Ja.
Wäre gut, wenn das alles geregelt ist. Kommen wir zur Herdprämie und was das bedeutet. Herdprämie bedeutet, dass Frauen einen gewissen Betrag dafür bekommen, wenn sie zu Hause bleiben, keinen Kita-Platz in Anspruch nehmen. Ne? Ist ja die AfD übrigens hier auch gegen, ja, dass man die Kinder in die Kita gibt, weil die, Zitat, Schädigungen davon tragen, wenn du die vor dem dritten Lebensjahr in Kita gibst.
Ja, ja.
Aber nur, wenn sie getrennt von der Mutter sind, Vater, egal.
Ja.
Männer dürfen Fehler machen.
Ja, klar, ich glaube, so nennen wir jetzt den Podcast. Männer dürfen Fehler machen. Ja.
Und deswegen hatten die Österreicher sich halt gedacht, beziehungsweise in Vorarlberg in Österreich gibt es das wohl schon, heißt nur halt anders, dass wenn du die Kinder zu Hause betreust, kannst du einen Betrag zwischen 50 und 600 Euro bekommen, quasi so ein kleines Gehalt. Und das wird dann eben so schön geredet, von wegen, endlich ist es keine unbezahlte Care-Arbeit mehr, sondern die Rolle der Hausfrau wird aufgewertet oder du wirst als Mutter bezahlt. Mutter ist jetzt tatsächlich ein Beruf. Du kannst es endlich sagen. Was man da vergisst, das zahlt immer noch nichts in die Rentenkassen ein.
Ja, ne? Erstmal das und mit 600 Euro, ich denke mal, das sind dann wirklich die Extremstfälle, die dann wirklich finanziell sehr schwach dastehen. Damit hast du auch noch nicht was gewonnen. Ja, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, was Kinder heutzutage dann so kosten. Also und weißt du, und das verstehe ich eben nicht. Ich meine, klar, man kann sich jetzt irgendwie einem Idealbild entgegensehen und sagen, oh mein Gott, ich möchte tatsächlich wieder die Mutter sein, die drei Jahre zu Hause bleibt, damit das Kind entspricht. Aber trotzdem, es wird doch dann im Prinzip in der Langzeitbetrachtung für diese Mutter schlimm, weil sie eben zum Beispiel keine Rente hat oder weil sie im Job hängen geblieben ist an einigen Stellen. Und
ja, gut, da sind ja viele Faktoren, ne, wo auf Arbeitgeber wieder ein bisschen flexibler sein müssen und so, weil Fachkräftemangel, ne? Ich glaube schon, dass man da als Frau demnächst vielleicht ein paar bessere Chancen hat als früher noch, einfach weil die auf einen angewiesen sind.
Ja und nein. Denk nur mal an die Medizin. Ärztinnen, die 3 Jahre zu Hause sind,
ja, klar.
Die haben quasi, also wenn man sich überlegt, dass so im Schnitt alle 2 bis 5 Jahre sich das medizinische Wissen verdoppelt der Menschheit, dann haben die quasi einmal ein Studium, was sie nachholen müssen.
Guckt ja auch unsere Arbeit mit Social Media an.
Ja,
aber klar, eben. Aber darum soll es gar nicht gehen, weil ich finde immer noch, wer es machen möchte, irgendwie, ne, will ich jetzt nicht in eine Lebensplanung mit reinreden. Es ist nur eine totale Mogelpackung, wenn man glaubt, ach, endlich werde ich da anerkannt, weil eigentlich ist das doch nur eine Ausrede, um nicht endlich dafür zu sorgen, dass genügend Kita-Plätze zur Verfügung stehen. Denn wenn die Kita-Plätze zur Verfügung stehen würden, das haben wir ja in Deutschland auch, würden viel weniger Frauen auf Teilzeit gehen müssen. Und hätten dadurch eben auch weniger die Gefahr für Altersarmut und Co., hätten vor allem die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu haben. Ich muss nicht immer nur an die Rente denken. Ich will ja vielleicht auch noch ein bisschen was reißen in meinem Leben.
Das ist und, das, und vor allem das Schlimme ist halt bei der FPÖ oder bei der AfD, die wollen das ja dann für alle.
Genau.
Und das ist ja das Schlimme. Also du kannst nicht mehr individuell dein Leben so leben, wie du es dir vorstellst. Und einige sollen sich von mir aus auch am Herd wieder gemütlich machen und sagen, das ist meine Erfüllung. Alles richtig, aber dieser Zwang zu einem Lebensstil, ja. Das ist das, was so abartig ist.
Ja, und ich habe heute noch wieder gelesen, ne, jetzt wieder mal zu meiner Generation, dass Frauen um die 30 und Männer um die 30, Frauen, die dann Kinder kriegen, haben ein 4-fach geringeres Gehalt hinterher. Was daran liegt natürlich, dass du irgendwo auf Teilzeit gehen musst, weil auch hier in Deutschland die Kitas überfüllt sind oder du kriegst halt ewig keinen Platz und so weiter. Und das ist halt schon jetzt ein Problem. Und dann kommen noch so blöde 50 Euro, die dann mir dann erzählen, ich werde jetzt als Mutter bezahlt und dann ist doch alles toll. Also
ja, das Wertschätzung.
Ja, und das kann keine Lösung sein. Und da würde ich mir von uns Frauen wünschen, dass wir mal auf die Barrikaden gehen würden und zwar geschlossen, egal ob wir jetzt Kinder haben oder nicht. Ich habe ja keine. Aber ich würde trotzdem sagen, liebe Politik, wollt ihr uns, für wie doof haltet ihr uns Frauen eigentlich?
Da war es doch in Island, ne? Wo doch alle Frauen gemeinschaftlich auf die Straße gegangen sind. Immer noch
mit der Präsidentin.
Genau, mit der Präsidentin und zusammen. Immer noch großartigen Respekt dafür. Und sowas würde ich mir auch in Deutschland mal sehr gerne wünschen. Aber ist, glaube ich, nicht zu machen.
Feuerfrei.
Ich finde, wir regen uns heute ganz schön viel auf und es liegt daran, dass wir in der Schule nicht gelernt haben, das zu kontrollieren.
Genau. Lesen, Schreiben, Mitgefühl. Das könnte eine Trias sein, die jetzt bald vielleicht dann auch in deutschen Schulen einkehrt. Ich höre aber natürlich auch schon wieder die, die dann sagen, was, jetzt sollen die auch noch fühlen auf einmal.
Die verweichlichen.
Genau, die verweichlichen die Schüler. Jetzt möchte ich hier mit Bundesjugend spielen, jetzt gibt es da keine Punkte mehr und keine Urkunden mehr und so weiter. Ja, liebes Deutschland, da könnt ihr euch wieder in einem Sturm im Wasserglas drüber aufregen. In Frankreich wird das jetzt gemacht. Da gibt es tatsächlich jetzt momentan noch in Probeschulen das Schulfach Empathie und es soll dann nach den Sommerferien 2024 jetzt ausgerollt werden in alle Bereiche. Schulfach Empathie, du lernst Mitgefühl. Und was könnte das vielleicht für einen Hintergrund haben? Es hat tatsächlich einen ganz realen und zwar einen sehr krassen Hintergrund in Frankreich. Mobbing ist da in den Schulen an der Tagesordnung. Ungefähr 2 von 10 Schülerinnen haben da schon Erfahrung mit. Und es gibt natürlich mal diesen lustigen Satz, also in Anführungszeichen lustigen, 9 von 10 Schülern haben kein Problem mit Mobbing. Aber es ist eben genau dieser eine oder es sind dann eben 2 pro 10 Schülerinnen. Und die haben halt enorme Schwierigkeiten. Das lähmt inzwischen eine ganze Nation da und muss man sich mal vor Augen führen. Die Lehrerinnen haben da im Wesentlichen keinen Einfluss mehr drauf, weil es auch vielfach außerhalb der Schule, auf dem Schulweg oder im sozialen Netz passiert. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man da vorgehen? Allen das Internet abschalten ist natürlich irgendwie schwierig. Und deshalb versucht man jetzt quasi den, der vor dem Internet sitzt, nämlich der User oder die Userin, entsprechend zu sensibilisieren, dass sie doch eben dieses Mitgefühl entwickeln, was ja sonst auf der Strecke bleibt.
Ja, ich finde es ganz spannend, dass es da verschiedene Ansätze gibt. Also in Frankreich jetzt einmal Empathie. In Finnland ist es ja Emotionen, beziehungsweise mit Emotionen umgehen können. Und das finde ich halt auch ziemlich gut, weil es wird ja immer gefragt, warum ist eigentlich Finnland eines der glücklichsten Länder. Ich glaube, jetzt sind die wieder zum glücklichsten Land überhaupt gewählt worden.
Ne? Schon ziemlich gut sein.
Und dann fragt sich die ganze Welt, warum? Wie schaffen die das? Und da wurde halt in diesem Artikel erwähnt, unter anderem, dass sie dieses Schulfach in der Schule haben, mit Emotionen umgehen können. Und ich glaube, das wäre was, wo wir Deutschen auch noch unheimlich viel von lernen könnten. Und es gibt auch wohl diese finnische Volksweisheit, so von wegen, wenn du irgendwas hast, was ich nicht habe, das heißt dann nicht, dass ich neidisch sein muss, weil du hast es mir wahrscheinlich nicht weggenommen und ich kann mich mit dir freuen, dass du es hast. Mhm. Mein Gott, wäre das in Deutschland mal toll, oder? Aber da ist ja so viel Wahres dran, natürlich. Nur weil jemand anders was hat, heißt das nicht, dass er es mir weggenommen hat. Ja, und eben dieses mit Emotionen umgehen können und Empathie lernen, das wäre echt viel wert. Und das heißt nicht, dass alle jetzt verweichlichen. Die können immer noch arschig zueinander sein, aber die wissen dann besser, was sie damit auslösen.
Genau. Und im Idealfall schaffen wir es vielleicht dann, also diesen volkswirtschaftlichen Schaden, der auch durch Mobbing und solche Geschichten
entsteht. Und Depressionen.
Und Depressionen, die daraus entstehen und wirklich Arbeitsunfähigkeit und so weiter und so fort. Vielleicht schaffen wir den dann auch ein bisschen zu reduzieren. Das wird sich im Übrigen auch dann wieder extremst aufs Wirtschaftswachstum ausweiten. Aber
nicht auf die Kernfamilie und auf die Männlichkeit.
Das stimmt, diese neue Männlichkeit, die jetzt überall gesucht wird. Genau, das sind natürlich alles solche, also es wäre natürlich viel zu einfach gedacht, wenn man jetzt sagen würde, Mensch, schaut mal auf eure Gefühle. Nee, da hauen sie sich lieber weiter auf die Mappe und ja.
Aber super Idee. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Also falls jemand vom Bildungsministerium zuhört, das wäre doch mal was.
Genau, eben. Also wir haben das gerne jetzt hier angeregt und übernehmt es einfach.
Ja, ich habe ja gehört, wir sollen positiver sein im Podcast. Deswegen müssen wir am Ende von so einer Sequenz immer mal kurz sagen, was hat uns das gebracht.
Service-Podcast.
Feuer und Flamme ist ja, das geht ja jetzt so in das mehr Erotische. Könnte ich mir vorstellen, also lichterloh, ne? Es gibt eine Frage Herz als Leibesinsel, Einleibungskonzepte, Erotik, Obszönität, Verdeckung und das Abgründige. Das wird bestimmt, ich weiß es nicht, könnte man vermuten, der Titel wird es vermuten, es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
Bleiben wir doch direkt mal beim Thema Emotionen. Hast du schon mal von Einsamkeitslotsen gehört?
Natürlich. Ich liebe auch immer diese Einstiege übrigens in unserem Podcast, weil wir ungefähr vorher absprechen, was wir so ein Thema machen. Und dann,
aber es passt alles. Wir haben noch, ja, wir stimmen nie die Themen aufeinander ab, aber es passt richtig
das
gut.
Stimmt allerdings.
Man könnte meinen, wir sind in der Werbung und im Marketing.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber nein, habe ich natürlich gehört, weil wir es im Vorfeld auch besprochen haben, dass wir darüber sprechen heute. Denn es ist natürlich so, dass Einsamkeit ein riesengroßes Problem ist in Deutschland, auch wieder ein demografisches Problem. Ne? Mhm. Die Frauen werden ja in der Regel etwas älter als die Männer, die sind dann einsam, die hängen dann da zu Hause rum. Mhm.
Aber nicht nur die, auch Gen Z und Millennials werden immer einsamer.
Genau, eben so. Und Gen Z und Millennials werden dann natürlich auch leider Gottes vom Internet abgeholt, von sozialen Kanälen, wo sie sich dann quasi ihre Freunde in Anführungszeichen suchen, um die Einsamkeit nicht mehr ganz so zu spüren. Und das ist natürlich auch wieder ein Problem für die Demokratie, wenn es da plötzlich radikalisiert im Netz. In Großbritannien hat man es ja schon viel früher erkannt, dass das Thema Einsamkeit ein Problem ist und hat da zum Beispiel einen Staatssekretär installiert, der sich explizit um das Thema Einsamkeit kümmert und die Folgen daraus.
Ich finde, das klingt total romantisch irgendwie. So, ja. Also irgendwas in mir spricht das so an. Ach, da gibt es ein Einsamkeitsministerium quasi. Ja. Und gleichzeitig tragisch natürlich. Genau, aber es gibt ja auch andere, die sich auf den Weg gemacht haben.
Genau,
ne?
In Deutschland.
In Deutschland, in Erfurt tatsächlich. Gibt es da so einen Einsamkeitslotsen bei einer Erfurter Wohnungsbaugenossenschaft. Und jetzt denkt man sich, hä, was will denn da so ein Einsamkeitslotse bei so Bewohnern? Zitat von diesem Herrn Silvio Böhm, schöne Grüße an dieser Stelle. Da werden Reparaturen oder ein Defekt gemeldet und dann bemerke ich, dass es eigentlich nur ein Hilfeschrei war wegen der Einsamkeit. Also Bewohner haben offensichtlich teilweise eine Reparatur angefordert, einfach nur damit mal jemand vorbeikommt und ein bisschen mit denen redet. Da geht mir schon das Herz auf, ja, ehrlich gesagt. Und er ist jetzt da fest angestellt, damit er da rumgeht und tatsächlich mit denen redet.
Also er ist ja, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, Handwerker von Haus aus und macht da wohl auch eben so Kleinigkeiten. Hat aber eben auch erkannt, dass das ja oftmals nicht das Hauptproblem ist, so wie ja auch dem Klischee nach viele ältere Menschen auch zum Arzt gehen, nicht weil sie irgendwas haben, sondern weil sie dann gerne auch da nochmal beim Herrn Doktor in der Warteraum sitzen oder dann dem Herrn Doktor nochmal erzählen können, was denn so Sache ist.
Genau, oder der Supermarktkassiererin.
Oder der Supermarktkassiererin. Da gibt es ja auch schon Supermärkte, die extra eine Linie, also eine
Plauderkasse.
Genau, eine Plauderkasse haben. Aber ich finde das auch sehr bemerkenswert. Vor allen Dingen, man würde jetzt sagen, warum macht das denn so eine Genossenschaft? Beziehungsweise die sind doch auch eigentlich darauf trainiert oder haben das Ziel, möglichst Gewinne zu maximieren und so weiter und so fort. Die haben den wirtschaftlichen Wert aber auch erkannt.
Ja, und Gewinne maximieren, genau das ist dadurch passiert. Wer hätte es gedacht, Unternehmenskultur funktioniert eben auch da bei so einer Mietergesellschaft. die haben tatsächlich nachweislich, also messbar, weniger Nachbarschaftskonflikte, was ja auch schon mal, ne, sind die Leute auch alle ein bisschen zufriedener am Ende, und weniger Räumungsklagen. Das heißt, die haben sogar weniger Arbeit damit letzten Endes.
Ja, klar. Und gleichzeitig kann er noch ein bisschen was schrauben und ein bisschen irgendwas auswechseln, also sprich, er ist noch handwerklich begabt. Ja. Was will man denn mehr?
Und die haben sogar jetzt noch weitere Einsamkeitslotsen eingestellt. Und ich dachte, boah, ist das ein geiler Artikel, ja, und werde das ab jetzt Unternehmen empfehlen. Weil ich finde, also wenn wir jetzt immer sagen, ja, wir brauchen Kita-Platz, oder du sagst ja ganz oft, wir brauchen jetzt vielleicht mal so eine ambulante Pflegekraft, die die Angehörigen von Mitarbeitern abfährt oder sowas, wenn demnächst halt Demografie zuschlägt, brauchen wir vielleicht auch so einen Einsamkeitslotsen, der vielleicht sich einfach mal, vielleicht mal eine Kaffeemaschine stellt und wartet, bis ja, jemand vorbeikommt und dann mit denen redet. Ja, das ist irgendwie geil.
Also ich glaube, dass es noch viele Jobs in Zukunft geben wird, von denen wir heute noch gar keine Ahnung haben, dass die auch gebraucht werden.
Ja.
Und das ist sicherlich so einer, den hätte ich auch vor 2, 3 Jahren nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich glaube schon, dass das Zukunft hat.
Und was hat der für geile Geschichten zu erzählen, ja, bestimmt? Klar. Ja. Großartige Sache. Auch hier hat der Service-Podcast zugeschlagen.
Genau, auch hier bitte gerne nachmachen.
Programmankündigung.
Wir haben tatsächlich wieder eine Gästin, die wir jetzt extern als Expertin eingeladen haben. In der nächsten Woche wird die ganze Folge dazu erscheinen. Jetzt hier mal ein kleiner Ausschnitt, und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass sie zugesagt hat, weil ich ihr schon seit vielen Jahren tatsächlich auf Instagram folge, und das ist ja das Irre, man ist ja irgendwann, man denkt ja, man ist befreundet, was ja totaler Quatsch ist, weil wir haben uns nie im Leben gesehen. Aber ich, wie gesagt, finde ihre Arbeit sehr, sehr klasse. Ihr könnt mal vorbeischauen, es ist Gilda Sahebi. Und sie hat ein Buch rausgebracht. Ich bin ja sonst nicht so der, der jetzt hier ein Buch nach dem anderen vorstellen möchte. Aber wir haben ja immer mal wieder gesagt, ab und zu Bücher, die uns wirklich was bedeuten, wo wir auch wirklich was rausgezogen haben, die wollen wir dann doch vorstellen. Und sie ist ja schon seit Ewigkeiten mit dem Thema Rassismus unter anderem beschäftigt. Eigentlich von Haus aus übrigens tatsächlich ausgebildete Ärztin und Politikwissenschaftlerin, wo ich auch so im Stillen denke, also ein Studium hätte schon manch anderem gereicht. Und jetzt ist sie auch noch Journalistin, hat schon überall entsprechend publiziert. Und sie hat ein Buch rausgebracht mit dem Titel »Wie wir uns Rassismus beibringen – Eine Analyse deutscher Debatten«. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mit großem Gewinn gelesen, kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, weil man wird danach einerseits euphorischer und andererseits deprimierter. Und das ist irgendwie eine komische Mischung, die man da so erlebt. Also das Buch macht was mit einem. Also man entdeckt tatsächlich die eigenen Rassismen, von denen man vielleicht gar nicht dachte, dass man sie tatsächlich so hat. Und wird auch gleichzeitig ja demütig davor, was wir jetzt gerade so zum Beispiel auch aktuell in Deutschland erleben. Hier mal ein kurzer Ausschnitt.
Noch ein Eisen im Feuer.
Es wurde auch seinerzeit jetzt ja in der Mitte-Studie, der neuen, jetzt auch nochmal ganz gut deutlich, dass quasi vor 1, 2 Jahren das Thema Migration noch gar nicht so ein Thema war. Da war es tatsächlich Naturkatastrophe bzw. Klimakrise. Ne? Also so gibt es dann tatsächlich gewisse Moden oder Modeerscheinungen, mit denen man dann im Prinzip solche Themen hochpeitscht. Und seinerzeit, als dann 2015 Frau Merkel sagte, wir machen die Grenzen auf und machen sie eben nicht zu und schießen auch nicht auf Menschen, ja, was ja auch einige dann da gefordert hatten, ist ja auch so gaga, ne, wenn man sich das mal überlegt. Und deshalb, auch dahingehend ist dein Buch wirklich nochmal so ein Abarbeiten am eigenen Land. Also ich muss auch viele Zitate, die ich da so sah von Leuten, wo ich dann auch teilweise gar nicht mehr wusste, wann hat er das denn nochmal gesagt und so. Und dann, ach, das war erst vor kurzem und das war da und ach Gott, hier. Und selbst Helmut Schmidt ist für mich seit diesem Buch sehr entzaubert. Also spätestens
für mich auch.
Der ja auch bis dato immer so als, ach ja, der Pragmatiker, der Weise, ne, der da mit seiner Zigarette und so. Und jetzt auf einmal merkst du, nee, der hat auch im Prinzip gesagt, Araber und so dürfen hier nicht ins Land kommen, weil das verträgt sich nicht. Ne? Und das hat er ja bis zum Schluss auch behauptet. Und das ist so schlimm. Also spätestens das, wenn man das vielleicht mal wirklich so an einem Beispiel zeigen kann, spätestens da habe ich gedacht, scheiße, da bin ich vielleicht auch einem Narrativ aufgesessen, dass er als Helmut Schmidt, als Pragmatiker, der eben die tatsächlichen Lösungen parat hält, auf die andere sich nicht mehr einigen können, da bin ich tatsächlich irgendwie drauf eingefallen.
So ging es mir auch, ja. Ja, voll, also ein paar Namen, Max Weber, ja. Friedrich Naumann, Helmut Schmidt, also ich meine, die anderen weiß man zwischen Gerhard Schröder und so weiter, aber also ich dachte auch, nein, warum hast du das gesagt? Und Helmut Schmidt halt vor allem so, so auch noch immer wieder so raus mit den Türken und so. Ich so, oh Gott, ey. Und ich habe den voll verehrt. Und jetzt denke ich so, Also voll verehrt ist übertrieben, aber ich dachte halt, er ist nett zu Ausländern. Mein ganzes Leben habe ich Politiker immer danach eingereiht, ob sie nett zu Ausländern sind oder nicht.
Ja.
Ist er nicht.
Ja, und da kamen ja immer solche Sachen wie seinerzeit auch Roland Koch mit seiner doppelten Staatsbürgerschaft, wo darf ich gegen Ausländer unterschreiben und diese ganzen Geschichten oder Kinder statt Inder. Ne? Also es ist ja wirklich, also gerade natürlich im rechten Spektrum, aber du sagst ja vor allen Dingen auch, es ist eigentlich in uns allen dieser Drang, sich da entsprechend zu erhöhen gegenüber anderen. Also ist das ja eigentlich eine typisch menschliche Geschichte, die wir eigentlich nie loswerden. Wenn du sagst, zwar, wir brauchen jetzt Knowledge und wenn wir uns etwas beigebracht haben, können wir uns ja auch wieder dem irgendwie entwöhnen oder uns was anderes beibringen. Aber so richtig wird das doch nie gelingen.
Ich glaube schon. Doch, davon bin ich überzeugt, wenn man es will. Und das ist auch der Grund, warum ich ja sage, das muss jeder Mensch für sich entscheiden. Also ich würde nie durchs Land gehen und zu Leuten sagen, hör auf, rassistisch zu sein, das ist schlecht. Also wenn Leute rassistisch sein wollen, sollen sie das machen. Das geht mich in dem Sinne auch nichts an. Das ist ihre Entscheidung, was sie denken und was nicht. Und deswegen meine ich so dieses, wir müssen die, habe ich ja auch geschrieben, wir müssen die WählerInnen zurückholen und abholen, wo sie sind und so. Nee, wirklich nicht. Also wenn Leute rassistische Narrative nicht nur glauben, sondern sich entscheiden, rassistisch dann zu handeln, dann ist das ihre Sache. Und du kannst nicht irgendwie sie rational von irgendwas anderes überzeugen. Ist auch nicht deine Aufgabe. Aber wenn du entscheidest, ich habe das ja selber gemerkt, ich habe die letzten Jahre sehr intensiv an meinen eigenen rassistischen Narrativen gearbeitet, sehr intensiv und merke krass, wie sich das geändert hat. Also wirklich, es war für mich auch schmerzhaft, die mir bewusst zu machen.
Würdest du uns ein Narrativ mitteilen wollen? Also es muss jetzt nicht zu privat gehen oder zu, kannst auch sagen, nein, das ist was Persönliches und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber irgendwie so ein Punkt, wo sich es bei dir geändert hat?
Ganz viele. Also eins ist tatsächlich zu persönlich, das kann ich erzählen, aber also eins, was nach 9-11 bei mir ganz, ganz stark war, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, ist, dass ich nach 9-11, wo ja überall das Narrativ war, MuslimInnen sind gefährlich und tödlich, dass ich da, also danach hat sich bei mir eine Angst gegenüber muslimisch aussehenden Menschen eingepflanzt, die ich nicht mal bemerkt habe. Aber ich habe sie bemerkt, wenn ich irgendwie in den Flieger gestiegen bin und da war irgendjemand, der offensichtlich muslimisch war oder so. Und das musste ich mir erstmal eingestehen, aus einer muslimischen Familie stammend, musste ich mir eingestehen, dass diese Angst in mir drin ist und dass dieses Vorurteil in mir drin ist. Und ich habe da richtig hart dran gearbeitet, also wirklich sehr, sehr bewusst daran gearbeitet. Und ich merke die Veränderung inzwischen, ganz eindeutig. War aber kein leichter Weg.
Ich denke ja, also immer dann, wenn es quasi ans eigene Leben geht, wird man plötzlich so komisch. Ne? Also du sagst ja, wenn du in einen Flieger gestiegen bist seinerzeit und dann war da jemand in der Erwartung vielleicht, ja, oder hat er einen Sprengstoffgürtel um oder nicht. Ne? Also so blöde sind ja dann solche Gedanken. Und so ähnlich war das bei mir tatsächlich in der Pandemie, als es dann hieß, ja, das kommt aus China. Ja, und da gab es ja dann tatsächlich auch so eine Zeit, wo dann plötzlich alle, die irgendwie chinesische Abstammung oder tatsächlich Chinesen oder sonst was waren, dann in Deutschland auch schief angeguckt wurden. Und ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich nicht in dieser Phase gedacht habe, wenn jemand da in den Zug einstieg oder sowas, ne, ups, kommt er jetzt gerade aus Wuhan, ja, was totaler Quatsch ist, ja. Warum soll der jetzt ausgerechnet aus Wuhan kommen?
Ja, aber so funktioniert's.
Genau.
Genau, super Beispiel.
Aber auch wie aus Angst heraus, dass es an mein Leben geht quasi, weil der bringt ja den tödlichen Killer-Virus mit. Ne?
Genau, und deswegen ist es so mächtig. Also es ist ja genau das Krasse, weil, ich meine, das kam ja auch darüber, das hatte ich ja im Buch kurz geschrieben, auch bei Anti-Asiatischem Rassismus, da waren die Medien ja auch voll mit dieser Spiegeltitel, der war ja wirklich krass. Also da, wo diese asiatisch aussehende Person mit irgendwie Atemschutzmaske, also ganz und iPhone, einfach schreckliches Bild. Und das war ja auch überall in Medien damals. Darf man noch Glückskekse essen bei der Bild-Zeitung und so weiter? Also es war überall und das ist ja das krass Wirkmächtige bei Menschenfeindlichkeit oder bei allem, was mit Angst hat zu tun hat, es wirkt halt. Und wenn du dann Medien hast und PolitikerInnen, die die Debatte prägen, die das nutzen, wie jetzt Trump, der hat ja auch China-Virus und so und alles mögliche irgendwie Wörter erfunden. Das ist der Punkt. Deswegen habe ich halt im Buch nur diese politische und mediale Ebene angeguckt, weil die haben so viel Macht über das, was wir denken und was wir fühlen. Und das ist halt, ich glaube nicht, dass wir das so stark gefühlt hätten, wenn es nicht überall in den Medien und in der Politik gewesen wäre. Aber das ist halt genau das, das ist der Punkt, warum es so krass gut wirkt, weil es funktioniert mit Angst.
Ja, mehr dann in der nächsten Woche.
Großartiges Interview übrigens. Also sie gefiel mir sehr gut.
Ja, wollte ich gerade sagen, danke. Genau, schön, dass sie dir gefiel. Ich war dann so Beiwerk. Ja, aber wirklich, ich finde das ist ein ganz interessantes, auch tiefes Interview. Man hat wirklich den Eindruck, also wir reden auch zum Beispiel selber über Rassismus-Erfahrungen, die wir auch selber gemacht haben, wo wir auch unseren Rassismus entdeckt haben in uns. finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, und die hat eine mega Stimme.
Absolut.
Muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, richtig angenehm.
Ja, wirklich. Also bei der Stimme denkt man sofort irgendwie so an Samt oder so, ich weiß auch nicht.
An Samt.
Ja. Wie kommt man da jetzt auf Nordsee? Ich weiß es nicht, aber vielleicht Nordsee. Sand, also Samt, Sand, Nordsee.
Ja, ja. Rassismus gibt's wie Sand am Meer. Apropos Meer.
Ja.
Weil die Themen ja sehr sortiert sind. Bei Nordsee denke ich übrigens, TikTok-Generation, ne? Jetzt stelle ich immer an diese ganzen Nordsee-Videos, die auch auf Männlichkeit beruhen, wo dann mal so eine dunkle Musik hintergelegt ist.
Aha.
Und dann siehst du da immer irgendwelche Containerschiffe und Männer, die auf den Containerschiffen auf einer Bohrinsel arbeiten und der härteste Job der Welt, bla bla. Und dann liest du in den Kommentaren auch immer, ja, hier, ne, das sollten Frauen mal machen. Und dann gibt es immer Frauen, die kommentieren, ja, habe ich lange gemacht. Das finde ich immer ganz nett. Ja, aber da wollen wir gar nicht drauf zu sprechen kommen, sondern wir wollen natürlich noch etwas Positives zum Abschluss sagen, das mein Herz auch sehr erwärmt hat, nämlich nach über 100 Jahren kehren die Seepferdchen ins Nordsee-Wattenmeer zurück.
Ja, ich muss da ein bisschen Sand ins Getriebe, doch, Sand ins Getriebe streuen, weil... es ist noch nicht ganz klar, ob sie tatsächlich schon wieder zurückgekehrt sind oder ob das nicht einfach nur irgendwo heran...
Aber guck mal dieses Foto hier.
Ja. Ja, es ist in der Tat sehr, sehr süß. Ich weiß aber nicht, ob dieses Foto aufgenommen wurde, weil, also in der Nordsee aufgenommen wurde, weil tatsächlich noch nicht klar ist, sind die da tatsächlich jetzt in einer Population angesiedelt oder sind sie nicht von der niederländischen Küste herübergespült worden? Das ist tatsächlich noch nicht klar. Man hat jetzt Todfunde von Seepferdchen, aber tatsächlich an der Nordsee, an dem Nordseestrand gefunden. Ja, von sehr vielen. Ich glaube, 70 waren es oder 100 oder irgendwas. Ja, Lisa, ich weiß, dass du daran glaubst, dass da jetzt...
Ja, oder halt so eine Seepferdchensekte, die da kollektiv Selbstmord begangen hat,
wer weiß. Das kann natürlich sein, weil sie glaubt, nach dem... Haben Seepferdchen mehrere Leben? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls ist noch nicht ganz klar. Und wenn ihr durch Zufall, auch wieder ne, Service-Podcast, wenn ihr durch Zufall am Wattenmeer jetzt gerade entlanglauft, wenn ihr diesen Podcast hört, oder in der nächsten Zeit
das machen wollt. Du sagst jetzt nicht, die sollen das tote Seepferdchen fotografieren.
Nein, uns überhaupt nicht, aber die sollen tatsächlich diese toten Seepferdchen an diese Küstenwache bzw. an die hier Wattenmeer-Schutzzentrum schicken bzw. melden, denn die wollen tatsächlich jetzt mal durch solche Funde analysieren und dann schickt man die vielleicht auch ein und dann was weiß ich. Ich weiß ja nicht, was man mit einem toten Seepferdchen macht. Jedenfalls, man kann doch dann im Prinzip diese Seepferdchen mal einmal melden und dann freuen die sich, die Wissenschaftler, und können daraus entschließen, haben wir eine Population oder haben wir nur eine Scheißströmung gehabt.
Ja, übrigens, Fun Fact, Seepferdchen waren laut einem Plakat, das noch existiert aus meiner Kindergartenzeit, mein Lieblingstier. Ich glaube, ich habe gelogen damals. Ich konnte gar nichts anfangen mit Seepferdchen. Aber
ich wollte sagen, du hast bestimmt gar nichts, noch nie ein Seepferdchen gesehen.
Bestimmt in einem Kinderfilm.
Ich glaube, das
war Ariel war ganz groß damals. Also.
Stimmt, ja. Aber andererseits, ich glaube, du warst einfach so ein Pferdemädchen, aber schon in der Erweiterung ein Seepferdemädchen.
Nee, ich war kein Pferdemädchen.
Ja? Okay,
naja, okay, also das dazu. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen, vor allem diese Seepferdchen-Sache.
Ja klar, die hat alles rausgenommen. Der ganze Podcast auch davor, die ganzen Folgen, alles Quatsch. Jetzt
Seepferdchen. Ja, Seepferdchen sind toll und Männer dürfen Fehler machen. Halten wir das fest.
Danke.
Ende.
Zündholz. Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.